Ich lese aus Gottes lebendigem und heiligen Wort, aus dem ersten Brief des Petrus, die Verse 3 bis 9. Also wer die Bibel hat, schlagt es ruhig auf, guckt rein, vergleicht das mit dem, was ich heute predige, schlagt die Bibeln auf, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dieses kostbare Wort. Ich möchte dich bitten, Herr, dass es lebendig wird, dass es nicht an der Oberfläche bleibt, sondern dass wir es verstehen dürfen, dass es zu unserem Besitz wird. Und ich möchte dich preisen dafür, dass wir hier in aller Freiheit predigen dürfen, lernen dürfen. Herr, wir denken an die vielen Christen in der ganzen Welt, die jetzt zusammenkommen, um deine Auferstehung zu feiern. Herr, wir denken an die vielen, die nicht diese Freiheit haben, die sich heimlich treffen müssen in Wäldern, in Kellern, Herr. Herr, du bist überall und dafür möchte ich dich preisen. Hilf zu hören, hilf zu predigen. Amen. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und genau die gleiche Wortverbindung, die finden wir auch in 2. Korinther 1, Vers 3 und in Epheser 1, Vers 3. Und wir sehen, die Apostel Paulus und Petrus, sie sind sich völlig darin einig, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus zu loben und zu rühmen ist. Das griechische Eulogetos, was dort steht, leitet sich von Eulogein ab und bedeutet wörtlich gut reden von. Gut reden von. Wenn Menschen von Gott gut reden, dann muss man mit Preisen übersetzen. Wenn dasselbe Wort in der Schrift auch umgekehrt von Gott gebraucht wird, Gott sagt Gutes dem Menschen, dann ist es mit Segnen zu übersetzen. Und Gott redet nie nur so. Wenn Gott segnet, dann kommt immer Gottes Tun hinzu. Die Person, die er segnet, die ist gesegnet. Er lagert sie auf grünen Auen, er führt sie zu stillen Wassern, er erquickt ihre Seele, er leitet sie in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen, selbst im Tal der Todesschatten ist er bei ihr. Und weil das so ist, haben wir allen Grund, Gott zu preisen. Seine unaussprechlichen Wohltaten fordern zum Danken auf, selbst dann, wenn viele Sorgen und Anliegen das Herz bewegen. Gott ist gut, Mann. Gott ist gut, Frau. David hatte das kapiert. Psalm 34, Vers 2 und 3. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Und das ist einfach so. Wovon das Herz voll ist, davon sprudelt der Mund über. Wo das Lob Gottes echt ist, wird die Gemeinde Jesu das, was sie sein soll, ein Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes. Dann heißt es nicht mehr, gepriesen sei Yahweh, der Gott Sems, hebräisch, Barak Adonai Elohim Chem, oder wie bei den Juden zur Zeit Jesu weit verbreitet, gepriesen sei der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und solcher Lobpreis zeigt den Vater in einer zweifachen Beziehung zum Gekreuzigten und Auferstandenen. Der Name Gott unseres Herrn Jesus Christus, der betont Jesu Menschlichkeit. Jesus war ganz Mensch, ein hilfloses Baby, das bald mit seiner Mutter Maria und seinem Ziehvater Josef nach Ägypten fliehen musste, da die Killerkommandos des paranoiden, machtbesessenen Herodes ihm ans Leben wollten. Zurück in Galiläa ein Junge, ein Sohn, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, ohne einflussreiche Freunde. Er lernte den Beruf eines Zimmermanns, mit 30 Jahren dann Wanderprediger ohne festen Wohnsitz. Und dann der Name Vater, das unterstreicht seine Göttlichkeit. Wenn Gott sein Vater ist, dann ist er wahrhaftig der Sohn Gottes. Und hier verwendet Petrus den ganzen Namen des Sohnes, Herr, der eine, der das alleinige Recht besitzt, über das Herz der Menschen zu gebieten. Jesus, der eine, der sein Volk von Sünden erlöst. Christus, hebräisch Messias, Gottes Gesalbter, der zur höchsten Stellung in den Himmeln erhöht worden ist. Und schließlich heißt es noch unser Herr. Wie leicht überlesen wir diese zwei Worte. Und doch hängt alles daran. Nur die, die Jesus als ihren Herrn aufgenommen haben, sind in Christus und haben dann alles mit ihm gemeinsam. Sein Gott und Vater ist auch ihr Gott und Vater. Sein Tod ist auch ihr Tod, sein Leben, ihr Leben geworden. Sie haben den Geist des Sohnes bekommen, welcher da ruft, aber Vater, und sind Miterben Christi. Das heißt, sein Heil und Erbe ist auch ihr Erbe. Umgekehrt natürlich, wer Jesus nicht als Herrn hat, hat weder Gott zum Vater noch Anteil an der durch Worte nicht zu beschreibenden Herrlichkeit des Sohnes. Aber bleiben wir noch bei Vers 3. Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also allein Gottes großer Barmherzigkeit haben wir wiedergeborene Christen es zu verdanken, dass wir eine lebendige Hoffnung, dass wir zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten auferweckt worden sind. Er ist die Quelle unseres Heils, seine große Barmherzigkeit die Ursache, sonst gar nichts. Für das Leben des Apostels Petrus und die Empfänger seiner Botschaft ist es das alles entscheidende Ereignis. Neugeboren zu einer Hoffnung, die durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einer lebendigen, eine lebendige ist. Wir können das gut am Leben des Petrus aufzeigen. Als Jesus am Kreuz gestorben war, war alle Hoffnung des Petrus dahin und er hatte keinerlei berechtigte Aussicht auf eine Zukunft bei Gott, auf ewiges Leben und Herrlichkeit bei ihm. Aber dann, als Jesus auferstanden war, brachte das die entscheidende Wendung für Petrus und die anderen Jünger. Ihr Herr lebte und mit ihm bekamen auch sie das Leben, weil sie zu ihm gehörten. Sie war mit Jesus verbunden gewesen, sie hatten seine Verheißung, ich lebe und ihr sollt auch leben. Sie hatten all ihre Hoffnungen auf ihn gesetzt, aber allein die Auferstehung Jesu ist die Garantie dafür, dass das nicht irgendwie eine Illusion war, sondern Wirklichkeit. Erst durch die Auferstehung wurde Jesus bemächtigt, seinen Jüngern den Geist zu senden und ihnen dadurch geistliches Leben zu geben. Übertragen auf uns, es gab für uns nichts als das sichere Gericht, weil als Sünder hatten wir keine Hoffnung, die über das Grab hinausreicht. Als Teil der gefallenen Schöpfung waren auch wir mit Sünde und Tod infiziert. Und es könnte heilsam sein, einmal darüber nachzudenken, wie viele irdische Hoffnung enttäuscht wurden bzw. tot sind. Und wenn man diesen Zeitraum, über den man nachdenkt, länger macht, was hat sich erfüllt von den Hoffnungen der Menschen vor 300 Jahren? Was wird aus unseren Hoffnungen in 300 Jahren geworden sein? So geht einem auf, jeder sterbliche Mensch hat auch nur sterbliche Hoffnung. Aber jetzt gibt Gott eine lebendige Hoffnung in sterbliche Menschen durch das ewige Leben. Im Erlösungswerk Christi fand Gott die gerechte Grundlage, auf der er gottlose Sünder erretten und dennoch gerecht bleiben konnte. Christus hat die Strafe für unsere Sünden bezahlt. Es ist die volle Sühnung geleistet worden. Die Ansprüche der Gerechtigkeit sind erfüllt worden und nun kann Barmherzigkeit über die Menschen, die dem Evangelium glauben, ausgegossen werden. In der Auferstehung Jesu zeigt Gott, dass er mit dem Opfertod seines Sohnes völlig zufrieden ist. Sie ist das Amen Gottes zum Siegesschrei unseres Herrn am Fluchholz von Golgatha. Es ist vollbracht. Sie ist die Grundlage, auf dem die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung ruht für alle, die zu Jesus gehören. Auch ist die Auferstehung das Pfand dafür, dass alle, die in Christus sterben, von den Toten auferstehen werden. Das ist unsere lebendige Hoffnung, die Erwartung, in den Himmel aufgenommen zu werden, um dort umgestaltet in sein Bild für immer bei Christus zu sein. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen, ja, es nicht einmal sehen. Wundere dich also nicht, wenn ich dir sage, du musst von Neuem geboren werden. Das sagte der Herr Jesus dem angesehenen Pharisäer Nikodemus, der Mitglied des Hohen Rates war, als dieser heimlich nachts zu ihm kam. Und auch wir müssen von oben gezeugt sein, wiedergeboren aus dem Wort und dem Geist. Wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, wie Petrus es zum Ende dieses ersten Kapitels in Vers 23 ausdrücken wird. Und dann, ich bin jetzt in Vers 4 angekommen, wird uns nach der lebendigen Hoffnung das Erbteil vorgestellt, das für alle wiedergeborene Christen in den Himmeln aufbewahrt ist. Und dieses Erbteil beinhaltet alles, was der Gläubige auf ewig im Himmel genießen wird. Es ist unvergänglich und unbefleckt und unverwelklich. Unvergänglich, das bedeutet, dass es niemals verrosten, zerbrechen oder vergehen kann. Selbst gegen den Tod ist es gesichert. Unbefleckt bedeutet, dass es im makellosen Zustand erhalten bleibt. Es wird nie durch Neid oder Streit der Miterben befleckt. Nichts kann seine Reinheit beeinträchtigen. Es ist gegen die Sünde gesichert. Und unverwelklich heißt, dass sein Wert niemals abnimmt, auch nicht seine Herrlichkeit oder seine Schönheit. Der Zahn der Zeit kann ihm nichts anhaben. Und das ist wunderbar zu wissen, dass in einer Welt, in der alles vergeht, verdirbt und verunreinigt ist, dass wir zu einem Schauplatz berufen sind, der unverdorben ist, durch nichts verunreinigt werden kann und ewig besteht. Und dieses Erbteil ist nicht allein für uns aufbewahrt, sondern auch wir werden für dieses Erbteil aufbewahrt. Das sagt Gottes Wort ganz klar und deutlich. In diesem Leben passiert ja manchmal, da kann der Erbe sterben, bevor er sein Erbteil angetreten hat. Also es gab Leute, die wollten mal König von England werden, aber sie sind nie über das Prinzenstadium hinausgekommen, weil die Königin immer älter wurde, ne? Aber da brauchen wir bei Gott keine Angst haben, dass das Erbteil, dass wir das verlieren, dass das über Nacht seinen Wert verliert, weil die Aktienkurse einbrechen. Der himmlische Safe, der ist absolut sicher. Und dieselbe Gnade, die das himmlische Erbe bewahrt, bewahrt auch uns als Erben, damit wir es genießen können. Unsere Seelen werden bewahrt, sagt hier der Petrusbrief. Und ich liebe dieses Wort. Meine Seele wird bewahrt. Bewahrt in der Kraft Gottes. Sag doch mal Halleluja. Ja, es gibt keine größere Macht im gesamten Kosmos. Bewahrt in der Kraft Gottes durch Glauben. Und wobei mit Glauben nicht irgendwelche menschlichen Anstrengungen gemeint sind. Wenn du zum Beispiel nur glaubst, weil schon deine Eltern gläubig sind. Oder aus Angst, weil du davon ausgehst, dass du nur so lange gerettet bist, wie du glaubst. Oder weil du es intellektuell immerhin als Möglichkeit ansiehst, dass die Bibel recht haben könnte und dir die christliche Religion noch als beste von allen erscheint. Nein, hier ist der lebendige, echte, durch nichts mehr zu erschütternde Glauben gemeint, der uns mit der Wiedergeburt geschenkt wurde. der immer auch die Eigenschaft der Dauerhaftigkeit hat und genauso unkaputtbar ist wie unser himmlisches Erbteil. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus beim Schreiben dieser Worte auch an den Moment dachte, wo der Herr ihm sagte, dass er für ihn gebetet habe, dass sein Glaube nicht aufhöre. Es war der Augenblick, als er in völliger Fehleinschätzung seiner selbst, voll Selbstvertrauen getönt hatte, dass er bereit war, mit Jesus ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ebenso versichert der Herr uns, dass er uns durch seine Macht und durch Glauben bewahren wird. Nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern zur Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Zur Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit zu offenbart zu werden. Und ich denke, dass Herr Petrus hier den Zeitpunkt der Entrückung vor Augen hat. Jedenfalls ist sein Blick auf die künftige Herrlichkeit gerichtet, wie Gott uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, wie wir vor der Strafe der Sünde im selben Augenblick errettet wurden, als wir unser Leben dem Herrn Jesus gegeben haben, wie er uns täglich von der Macht der Sünde errettet, indem er den Heiland erlaubt, sein Leben in uns zu führen. So werden wir auch von der Gegenwart der Sünde bei der Entrückung errettet werden, indem unsere sterblichen Leiber so verwandelt werden, dass sie ihm ähnlich für immer von Sünde, Krankheit und Tod befreit sind. Gottes Kraft ist es, die die Erben des Himmels bewahrt und bewacht zur Rettung. Sie ihrerseits vertrauen in dem von ihm geschenkten Glauben, dass niemand sie wird aus seiner Hand reißen können. Darin jubelt ihr, Vers 6, und gemeint ist frohlocken, in überschwänglicher Freude jubilieren. Und solche Freude, die basiert nämlich nicht auf zeitlichen veränderbaren Umständen, sondern aus der unveränderlichen ewigen Liebe Gottes und der Gewissheit des sicheren ewigen Erbes. Wenn wir an den Ort denken, wo Christus ist und wo wir mit ihm sein werden, wenn unser Herz mit dem Gedanken an dieses Erbteil, das er für uns aufbewahrt hat, und mit der Heimat, die wir mit ihm teilen werden, wo alles unvergänglich und herrlich ist, wenn unser Herz damit beschäftigt ist, dann werden wir uns daran freuen. Selbst wenn, wie es im Text weiter heißt, wir jetzt, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden sind. Seht mal, der Petrus ist kein abgehobener Spinner, der vor lauter zukünftigen himmlischen Freuden die Situation auf der Erde gar nicht mehr richtig einschätzen kann. Er spricht aus eigener Erfahrung und aus Erfahrungen der damals noch jungen Gemeinde, wenn er darauf hinweist, dass wir durch mancherlei Versuchungen betrübt sind. Aber die Betrübnis an dieser Stelle, die ist nicht die, von der wir oft reden, nämlich, dass unsere Seelen ermattet und betrübt sind, weil sie nicht in der Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Nein, hier ist die Seele unter einer Last, weil der Herr mancherlei Versuchungen als nötig ansieht. Wenn es nötig ist und der Herr weiß, was er tut. Uns gefällt so ein Joch nicht. Niemand von uns mag es. Die Schrift aber sagt, gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Warum? Weil er dadurch Geduld lernt, weil er dann im Alter geduldiger ist. Der Herr macht keine Fehler. Was auch immer uns begegnen mag, lasst uns in unseren Herzen mit dem Gedanken, es ist nötig, zum Vater zurückkehren. Diese Betrübnisse sind nicht immer eine Strafe, sondern die dienen der Erziehung seiner Kinder. Lasst uns ihm nicht aus der Schule laufen. Hebräer 12, Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das Wirken seiner Gnade in unseren Seelen ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Er geht seine Wege mit uns, um diese lieblichen Früchte in uns hervorzubringen. Wir mögen oftmals nicht sehen, dass diese oder jene Anfechtung nötig ist. Aber was sagt unser Vater? Es ist nötig, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Vers 7. Und im offenen Hauskreis am Donnerstagabend in den Gemeinderäumen beschäftigen wir uns zurzeit mit dem 1. Korintherbrief. Und am letzten Donnerstag war Kapitel 3 Thema, unter anderem dabei auch die Verse 11 bis 13. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Also auch hier ist von Erprobung durch Feuer die Rede. Ich möchte unseren Blick aber auch auf die jüdischen Männer aus Daniel 3 richten, deren Glauben durch Feuer erprobt wurden, als sie von Nebukadnezar in den brennenden Feuerofen geworfen wurden. Was war die Auswirkung? Was bewirkte das Feuer in ihrer Situation? Zunächst mal, es verbrannte die Fesseln, die Stricke, mit denen sie gefesselt waren, und befreite sie. Der Herr lässt uns oftmals in das Feuer kommen, und die Folge davon ist, dass Fesseln, die uns fesseln, abfallen, verbrannt werden. In unserem Fall sind es häufig selbstverschuldete Fesseln und wir kommen dadurch frei. Aber in dem Feuer hatten wir ein Empfinden der Gegenwart und Gemeinschaft des Herrn in einer Weise, wie wir es noch nie zuvor hatten. So war es mit Sadrach, Mesach und Abednego. Einer ging mit ihnen in den Feuerofen umher und sein Aussehen war gleich eines Sohnes der Götter, heißt es in Daniel 3, Vers 25. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Es kann nicht einen einzigen Heiligen Gottes geben, den der Herr nicht liebt. Das ist, wir lieben ihn nicht so, wie wir es gerne würden oder wie er es verdient hat, geliebt zu werden. Auch das ist durchaus wahr. Aber wenn Gott seinem Volk schreibt, dann sagt er, ich weiß, dass ihr meinen Sohn liebt. Gott weiß das, dass wir ihn lieben. Und da ist ein wunderbarer Zusammenhang, finde ich, zwischen diesem Vers, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, und Offenbarung 22, Vers 4, und sie werden sein Angesicht sehen. Gibt es irgendetwas, was unser Herz mehr berührt und unseren Geist zur Ruhe bringt, wie dieses, wir werden sein Angesicht sehen? Sehnen wir uns nicht alle danach, auf Jesus, unseren Herrn, zu blicken, in seiner Gegenwart zu sein, ihn mit unseren Augen zu sehen und uns für immer und ewig an seiner innigen Liebe zu erfreuen? Jetzt können wir ihn auch sehen. Wo können wir ihn sehen? In der Schrift. In der Schrift können wir Jesus sehen. Von Anfang bis Ende, überall in der Schrift. Aber wie wird es sein, wenn wir tatsächlich sein Angesicht sehen werden? Dieses Angesicht, das einst entstellt war, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder, Jesaja 52, Vers 14, weil er seinen Rücken den Schlagenden bot und seine Wangen den Raufenden, Jesaja 50, Vers 6, entstellt um unsertwillen. Was wird es sein, dieses Angesicht zu schauen? Ich denke, man kann einfach die tiefe und grenzenlose Freude dieses Augenblicks, die kann man nicht umfassend zum Ausdruck bringen. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jetzt schon laut jubelt, schreibt Petrus. Und so, Vers 9, das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen, erlangt. Diese Geretteten sind es, zur lebendigen Hoffnung Wiedergeborenen, die dabei sein werden, wenn der Herr selbst mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen wird vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach wir, die noch in dieser Welt leben, dem irdischen Leben entrissen werden, um zugleich mit ihnen entrückt zu werden in den Wolken, dem Herrn entgegen. So ähnlich sagt das der erste Thessalonikerbrief. Ihr kennt dieses Lied. Oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. Und die schließlich mit ihm in den Himmel einziehen werden, wenn zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen wird und der Herr Gott, der Allmächtige, seine ewige Herrschaft über alle Reiche dieser Welt angetreten hat. Möchtest du dabei sein? Ja. Wirst du dabei sein? Heute, falls du seine Stimme gehört hast oder hörst oder noch hören wirst, verhärte dein Herz nicht. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich einfach preisen für dieses wunderbare Wort. Und ich bitte dich, dass es ganz tief zu uns durchdringt. Ich möchte dir danken, dass dein Wort diese Kraft hat, Herr. Amen.